Dank. Das Lied passt sehr gut. Es ist gut, bei dir zu sein, zu Haus. Wir hören heute über einen Mann, der gesagt hat, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Obwohl er viel und sehr oft versagt hat, ja. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr dran geblieben seid, ja, dass ihr nicht gesagt habt, so zwei Abende langen, ja. Also es geht heute um folgende Person. Es geht um ja. Genau. David werden bis heute auf den Straßen Jerusalems und Tel Avivs Lieder gesungen. David Melech Israel. David, König Israels, lebt und besteht für immer. König David war der Maßstab Gottes für das Königreich Israel. Alle Könige nach ihm wurden an David gemessen, an seinem Leben. Er war der Maßstab. Ihm wurde gesagt, dass Gott ihm ein ewiges Haus bauen wird. Ewige Nachkommenschaft. Zu keinem anderen hat Gott es in der Weise gesagt. Einen ewigen Bund hat Gott mit David geschlossen und hat ihm versprochen, dass aus seinen Nachkommen einmal der Messias kommen wird. Was für ein Mann, ja? Ein Mann, über den es heißt, ein Mann nach seinem Herzen, nach dem Herzen Gottes. In David sieht Gott einen Menschen, der es im Herzen hat, alles zu tun, was ihm gefällt. Es sind viele Ähnlichkeiten zwischen Davids Herzen und dem, was wir bei Jesus finden. Es ging David nicht nur darum, das Gesetz zu tun. Wir lesen, dass David Tag und Nacht über die Tora nachsann, wie er Gott gefallen konnte, sondern er wollte noch darüber hinaus Gott gefallen. Er überlegte, soll Gott in so einer Hütte wohnen, in so einem Zelt? Und er hatte den Wunsch, dass Gott einen Tempel bekommt. Er hatte den Wunsch, dass die Bundeslade, die Gegenwart Gottes wieder zurück in die Hauptstadt nach Jerusalem kommt. Alles Gedanken, die drüber hinausgingen, wo er Gott gefallen wollte. Eigentlich müsste, wer die letzten Abende da war, der weiß, wir haben immer so eine Lebenslinie gezeichnet, so wie der Segen im Leben eines Menschen sichtbar wird, wenn man es überhaupt so zeigen könnte. Und bei David müsste diese Kurve eigentlich folgendermaßen aussehen. Ja? Er war zuerst, er wird berufen, hört ihr mich noch? Ja. So, er wird zum König gesalbt und es geht bergauf. Er ist am Anfang Hirte, dann geht es bergauf. Er ist Kriegsführer, er führt das Volk Israel in den Krieg erfolgreich. Er befreit Israel von den Feinden und er wird zum Schluss König des Volkes Gottes. Ja. Aber Davids Leben verlief ganz anders. Und trotzdem wird er als der Mann nach dem Herzen Gottes genannt und wird als Mann bezeichnet, der gut abschloss, der im Hause des Herrn blieb. Ja. Aber wenn man das Leben von David anschaut, dann ist es eher so, er wird berufen, er wird König, es geht steil bergauf und dann gibt es einen markanten Absturz in seinem Leben. Und von diesem Absturz wird David sich nie wieder ganz erholen. Aber trotzdem bleibt er dran. Aber es ist so ein Zicke-Zacke in seinem Leben, ja? So Tendenz eher bergauf. Aber dieser Absturz ist nachhaltig und ist ein ganz massiver Rückschlag in seinem Leben. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie es steil bergauf geht und wie David, obwohl er so abgestürzt ist, ihr könnt euch erinnern an den Usia, der ist abgestürzt und ist bis zum Schluss, bis ins Grab, hat er sich nicht wieder erholt. Aber wie es David schaffen konnte, trotzdem am Herrn dran zu bleiben. Das ist so unser Gedankengang. Also wir schauen zuerst mal einen Lebensabriss von David an und dann wollen wir uns anschauen und fragen, weshalb David trotz diesem Knick trotzdem noch am Herrn bleiben konnte. Also jeder, ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte von David. Ja, es ging steil bergauf. David begann, könnten wir sagen, als Schnellstarter. Ja, nachdem er zum König gesalbt wurde über Israel, begann eine steile Karriere. Er war der mutigste Kämpfer von ganz Israel. Wer hätte denn gegen diesen Goliath kämpfen sollen? Na, der Mann, der einen Kopf größer war als alle anderen, König Saul. Aber der drückte sich. Und der junge David, der mutigste Kämpfer Israels, besiegte den Angstgegner Israels als junger Mann. Dann kam David an den Königshof. Es geht wieder eine Sprosse aufwärts. Er wurde Schwiegersohn des Königs und Freund des Thronfolgers. Er bewährte sich jahrelang als treuer Diener in der Verfolgung. Wir wissen, Saul hat David verfolgt. Und David ist in den schlimmsten Verfolgungen, es ging ihm wirklich an den Kragen. Er war zurückgedrängt in der Höhle, vorne saß der Saul, er war eingeengt. Und David blieb und vertraute Gott. Wirklich ein Vorbild, wenn es darum geht, dran zu bleiben. Er reifte in der Jugendzeit, könnte man sagen. Und Gott formte ihn. Und das sehen wir in so vielen Psalmen, ja, die er auch schrieb, als er noch nicht König war. Wo er in der Verfolgung war, ja. Gott formte ihn und er reifte durch das Dranbleiben. Er erlebte, dass Gott seine Burg ist. Er erfuhr Rettung und Stärkung. Einmal, als er bedrängt war und als ja seine Nachfolger, diese 600 Mann, die Anhänger von ihm waren, ihn steinigen wollten, da lesen wir so ganz frisch, fromm, fröhlich, frei, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und weiter ging's. Das war David. Mit 30 Jahren wurde er König und regierte 40 Jahre über Israel. Und irgendwann, in den 40er Jahren seines Lebens, kam diese Anfechtung. Der folgenschwere, und ich glaube, die meisten wissen, woran ich denke, der folgenschwere Fehltritt mit Bathseba. Ja. Und dieser Fehltritt, der kam nicht so plötzlich, sondern der bahnte sich an. Inwiefern bahnte der sich an? Die Bathseba stand dort, badete sich und er sah sie. Nein, es bahnte sich an. David, wir lesen von David, als er zum König gesalbt wurde, wie viele Frauen hatte er da? Keine Frau. Und als er König wurde, lesen wir in 2. Samuel 5, da nahm sich David Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem. Ja? Also es langte ihm nicht die eine Frau, die er bekam, sondern er hatte mehrere Frauen. Als er gesalbt wurde, hatte er noch keine. Und jetzt waren es bereits 6 Frauen und später noch mehr. David kannte das Gesetz Gottes und wusste ganz genau, wie Gott darüber denkt, mehrere Frauen zu haben. Und es gibt ein Gesetz in der Tora, da wird ganz klar geregelt, wenn es später einen König geben soll, wie viele Frauen der haben soll. Das wusste David. Wir lesen, das können wir mal aufschlagen, 5. ist ja in der Bibeltage, ne? 5. Mose 17. Und da, es ist damals, als das niedergeschrieben wurde, gab es noch gar keine Könige, aber Gott weiß, es wird Könige geben. Ich lese gerade mal hier den Abschnitt, weil der ist uns vielleicht gar nicht so bekannt, aber David war dieser Gesetz sehr bekannt. Da lesen wir, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind. So sollst du nur den zum König über dich setzen. Jetzt kommen die Bedingungen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. David war erwählt. Aus der Mitte deiner Brüder, also ein Jude, ein Israelit, sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nächste Regel, Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren. Ja, weil Pferde deuten Macht an. Gell? Man sollte sich auf den Herrn verlassen und nicht das Militär aufrüsten durch Pferde. Da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. So, und jetzt in Vers 17, er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät, auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Also hier wird ganz klar geregelt, nicht viele Frauen. David wusste das und wir lesen übrigens bei seinem Sohn, beim Salomo, der hatte dann ja viele, viele Frauen, gell? Und da lesen wir genau diese Formulierung, seine Frauen verleiteten sein Herz zum Götzendienst. Gott wusste um diese Gefahr, wenn Frauen aus anderen Völkern, die Götter mitbringen und viele andere Gefahren, ja. Also, den Teil mit den Pferden, den hatte David gut verstanden. Wisst ihr warum? Ja, wirklich. In Psalm 20, Vers 8 steht, da schreibt der David im Psalm, jene, nicht ich, sondern jene, rühmen sich der Rosse und Wagen, wir aber Gottes. Hat er verstanden, gell? Mit den Pferden. Aber immer wieder eine Frau nach Lust und Laune zu nehmen, das hat er ein Problem gehabt, ja? Das macht ihn offen. Offen für die Gewohnheit des sinnlichen Vergnügens. Das war für ihn wie so eine Sammelleidenschaft, ja? Wenn er in dem Ort war, da war die Abigail, da in Jerusalem war die, beim Saul gab's die und hier noch die. Die hatte, ja, so war David, ja? Und besonders anfällig für diese nackte Einladung, wissen wir, von dieser Verführung durch Bathseba, jener verhängnisvollen Abendstunde. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann müssen wir eins feststellen. Polygamie, mehrere Frauen zu haben, war, könnte man sagen, der Riss in Davids Rüstung. Das war das Einfallstor des Feindes Gottes, um den David zu schwächen und zu Fall zu bringen. Und da müssen wir automatisch irgendwie denken, auch in Epheser 6, da lesen wir, dass der Feind Gottes ein Stratege ist, der listig ist, weil er alles auf eine Karte setzt, um uns am bösen Tag zu Fall zu bringen, steht da. Ja? Das war lange von langer Hand eingefädelt. David hat sich geöffnet dafür und dann kam dieser Augenblick mit Bathseba, wo David reinfiel und das einen riesenlangen Rattenschwanz nach sich zog. Und da sehen wir auch den Hintergrund, gell? Dass auch der Feind möchte, dass wir nicht dranbleiben, dass wir zu Fall kommen. Davids Gewissen hatte sich gedehnt. Ja? Er machte Kompromisse. Und diese Anfälligkeit beobachten wir bei David bis ins hohe Alter. Kann man denken, ja, mit 60, 70, dann legt sich das Ganze wieder ein bisschen und von wegen, ja. Als der David in hohem Alter war, da lesen wir, dass es ihm so kalt war, der Arme, ja. Und dann hatten die Israeliten, die hatten eine Idee, die wussten, wie sie ihren König wieder warm machen können. Lesen wir mal nach. 1. Könige 1, ja. 1. Könige, also ich habe das immer so als Kind gelesen, habe gedacht, naja, das steht ihm, das, der David war quasi unfehlbar, das war ja, aber der alte Bock hier, also, das ist unglaublich, ja, was wir da lesen. 1. Könige 1, Vers 1, als aber der König David alt und hochbetagt, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihm mit Kleidern bedeckte, also alles versuchte, er half nichts. Da sprachen seine Knechte zu ihm, man sollte unserem Herrn, dem König, ein Mädchen suchen, eine Jungfrau, und sie soll vor dem König stehen und ihn pflegen und in seinen Armen schlafen, damit unserem König, dem Herrn, unserem König warm wird. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet von Israel, die schönste, ja. Und sie fanden Abishag, die Arme, ja, die Shunamitin. Die brachten sie zum König, sie aber war ein sehr schönes Mädchen und sie pflegte den König und diente ihm. Aber der König hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr. Das muss man schon auch dazu sagen. Aber langt da jetzt nicht die Bathseba mehr? Oder war die ihm jetzt zu alt? musste da eine Junge her? David war bis zum Schluss anfällig. Es war, Polygamie war der ständige Riss in Davids Rüstung. Wenn David Bedürfnisse hatte, ging er Kompromisse ein, um sie zu stillen. Ja? Und diese Kompromissen, ihr Lieben, diese Kompromissen auf dem Gebiet oder auf anderen, die kühlen unser Herz aus. Welche Ehefrau, welchen Ersatzmann hast du im Internet? Wo ist dein Riss in der Rüstung? Eine beständige Gefahr, die unser Herz auskühlt und uns zu Fall bringen will. Und David musste, und deswegen auch dieser Sturz, ja, in seinem Leben, David musste den Rest seines Lebens erfahren, wie dreckig und klebrig, in Kärnten würde man sagen, wie bickig Sünde ist, ja. Wir lesen in 2. Samuel 12, als dann der Prophet Nathan zu David kommt und ihm sagt, was er da angerichtet hat, da sagt er, das Schwert wird von deinem Haus nicht weichen, sagt Gott, weil du mich verachtet hast. Gott achtet es als eine Missachtung von nicht nur seiner Gebote, sondern von ihm selbst an. Weil du Urias Frau genommen hast. Das ist keine Nebensache, moralischer Fall. Und infolgedessen lesen wir in der Bibel, dass David und Bathseba ihr erstes Kind verloren. Wir lesen davon, dass die Frauen Davids später, als Jerusalem durch den Absalom erobert wurde, teilweise vergewaltigt wurden. Wir lesen von lauter Familientragödien, als ob so ein Fluch im Haus drinne ist, ja. Wir lesen von der Schandtat Ammons, eines Sohnes Davids, an seiner Schwester. Unzucht in der eigenen Familie, zwischen den Geschwistern. Wir lesen von Absaloms Aufstand. Wir lesen vom besten Ratgeber Ahitophel, der David in den Rücken fiel. Wir lesen, dass David einfach ein schlechtes Vorbild für seine Söhne war. Und ihr Lieben, selbst wenn David vergeben worden ist, er konnte nicht mehr zum Absalom hingehen und sagen, du, das ist nicht gut, wenn du jetzt noch eine andere Frau hast, ja? Dem sein Vorbild, seine Vollmacht, seine Glaubwürdigkeit war für immer dahin. Und das Tragische dabei ist, David war gewarnt. Er wusste, was geschrieben steht. Er schlittert dann nicht, ups, jetzt bin ich da, ach, was war das, ja? David war gewarnt. Und da muss ich irgendwie an die Titanic denken, ja? Die Titanic, wisst ihr alle, die ist auch nicht einfach zack, war sie in einem Eisberg drinne, sondern ich habe gehört, es gab fünf Funksprüche, wo der Kapitän gewarnt wurde, dass dort Eisberge sind, ja? David war gewarnt gewesen. Um gut abzuschließen, geht es darum, Gefahren rechtzeitig zu sehen und Anfechtungen zu überstehen und zu durchkämpfen. Gefahren rechtzeitig wahrzunehmen, uns das einzugestehen, mit anderen darüber zu sprechen. Da ist der Riss in meiner Rüstung. Wo ist dein Riss in der Rüstung, wo der Feind schon langfristig, der Feind ist ein listiger Stratege und wartet auf den Tag, wo du schwach bist, um genau dann einzufallen. Trotz diesen großen Knick und Versagen sagt David in Psalm 23 am Ende, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Trotz dieses großen Versagens. Und wir lesen die letzten Worte Davids, bevor er starb, die er hinterlässt, lesen wir in 2. Mose 23, da spricht er über sich, der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte, mein Haus steht fest bei Gott. Wie das? Wie kann das sein, dass man so abstürzt, kein Vorbild mehr ist, trotz Warnungen immer und immer und immer wieder reinfällt und trotzdem dran bleibt. Wie geht das? Wie kann das sein? Was war bei David anders als bei so vielen anderen, die nach einem moralischen Absturz auf der Strecke blieben, obwohl die ja auch einen barmherzigen Gott haben? War der Gott Davids barmherziger als bei anderen? Daran kann es ja nicht liegen. Was ist der Schlüssel Davids? Warum hat Gott ihm vergeben? Warum konnte er trotzdem dranbleiben, trotz allem gut abschließen? Und das wollen wir uns jetzt als zweites fragen. Und mir sind 5 Dinge, möchte ich heute Abend uns noch in den Kopf mitgeben. Ja, seid ihr noch dabei? 5 Dinge, die den Charakter von David ausmachen, die den Unterschied machen. Okay? Und das erste ist V wie Vergebung. David war ein Mann der Vergebung. Er tut immer wieder, und das hatten wir auch bei Manasse und hatten wir immer wieder die Abende auch gehabt, er tat echte Buße, er bereute aufrecht und er litt unter seiner Sünde. Manchmal kriegt man den Eindruck, wenn er immer wieder in solche Dinge reinfällt, in solche Verhaltensmuster, das tat ihm gar nicht leid. Aber wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir das. Er weiß, was für ein Kerl er ist und dass er eigentlich keinen Anspruch auf Gnade hat. David ist ein Mann, der sich korrigieren lässt und ein weiches Herz hat. Und das ist tatsächlich so. Für Ehebruch gab es laut Gesetz kein Opfer. Vergebung gab es, wenn du versehentlich gesündigt hast. Aber im Alten Testament findest du kein Opfer, was gebracht wird, wenn du in Ehebruch gekommen bist. Und David wusste, er hat keinen Anspruch, dass Gott ihn begnadigt. Das lesen wir im sogenannten Bußpsalm, im Psalm 51. Da wird so richtig deutlich, wie David weiß, dass Gott ihm jetzt eigentlich seinen Geist wegnehmen müsste, ihm die Königschaft entziehen müsste und so weiter. Lasst uns aufschlagen, Psalm 51, um so ein bisschen den Schlüssel zu Davids Herzen zu bekommen. Psalm 51, das ist dieser Bußpsalm, nachdem diese Geschichte mit der Bathseba war. Und da sagt David in Vers 3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Nicht nach meiner, nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir alleine habe ich gesündigt. Er wusste, es ist eine Sünde gegen Gott, ja. Und getan, was böse ist in deinen Augen. Er nennt die Dinge beim Namen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Und dann sagt er noch interessanterweise hier in Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David wusste, er hat keinen Anspruch mehr, dass der Geist Gottes bei ihm bleibt. Er hat keinen Anspruch mehr, König zu sein und von Gott gesegnet zu sein. Er wusste, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und wenn wir lesen noch in Psalm 103, dieser bekannte Vers, lobe den Herrn, meine Seele, der ist auch von David und da lesen wir, der dir alle deine Sünden vergibt. Das machte David aus. Er wusste, er hat einen Gott, bei dem es viel Vergebung gibt und heilt all deine Gebrechen. Und dann sagt er in Vers 10 noch weiter, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, weil wenn er es tun würde, wäre ich nicht mehr. Und nicht vergolten nach unseren Missetaten, denn so hoch der Himmel, die kennen wir alle den Vers, ja, das ist von David. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist und so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Also, und da sind wir auch schon bei der nächsten Eigenschaft. David ist sich bewusst, wer er ist und wer Gott ist. In Vers 14 sagt er dann noch, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Obwohl David König war, wusste er, dass er nur Staub ist. Dass, wenn Gott ihn fallen lässt, das dann aus ist. Und das ist ein weiteres Kennzeichen Davids in seinem Leben. Das ist die, was ihn auch unterscheidet von vielen anderen, ist seine Demut. David war ein von Herzen demütiger Mann. Ein ganz starker Charakterzug, der immer wieder in seinem Leben hervorleuchtet, dass er eben nicht hoch von sich denkt. Wenn wir jetzt Davids Leben vor uns so überlegen, wo kommt das zum Ausdruck? Das geht schon los. David war ein Hirte. Er war bei den Schafen, ja? Er war vor seiner Salbung bei den Schafen. Er war nach seiner Salbung zum König bei den Schafen. Er war immer noch bei den Schafen, als er vom Königshof wiederkommt. David hält Saul, den gesalbten König, höher als sich. Als er die Chance hat, ihn zu töten, sagt er, das überlasse ich Gott. Gell? Ich mache mich nicht zum Richter. Meine Hand nicht an meinen Herrn zu legen. Er wartet auf Gott. Er spricht in 1. Samuel 24 von sich selbst als ein Floh. Ja? Als ein Floh, der gejagt wird. So schätzt er sich selber ein. Als er einmal verfolgt wird von einem Mann namens Simei, der wirft mit Dreck nach David. Ja, David war schon König, er hätte ihn sofort einen Kopf kürzer machen können. Aber David sagt zu seinem Feldherrn Joab, lass ihn werfen. Ja, wenn es Gott ihm befohlen hat, dann lass ihn den Dreck auf mich werfen. Ja, und es möge das geschehen, was Gott zulässt. Ja, also David nimmt sich hier zurück. Und wo wir noch was von seiner demütigen Haltung sehen oder lesen, ist, als er den Tempel gebaut hat. Ja? Wir lesen, dass David alles Gold, was er hatte, in den Tempelbau oder für die Vorbereitung für den Tempelbau investiert hat. Da könnte man sagen, wenn du deinen ganzen Besitz fürs Reich Gottes gibst, kannst du sagen, wow, ich bin doch, ohne mich wird hier kein Stein auf dem anderen stehen. Und David, das ganze Gold, was da zusammenkam, gesammelt hat, dann lesen wir, dass David betete und ich finde, das ist ein zutiefst demütiges Gebet, das würde ich euch gerne einen Abschnitt von vorlesen. 1. Chroniker 29 und da kommt so richtig raus, wie David über sich denkt. 1. Chroniker 29 ab Vers 14, da betet David, als die Schätze alle gesammelt wurden, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Also alles, was ich dir gegeben habe, hast du mir zuvor gegeben. Denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir, wir alle, unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Er zeigt die demütige Abhängigkeit vom Herrn. Und das ist Charakter, das ist Wesenszug David. Und wenn wir lesen von seinem tiefen Fall, dann sehen wir aber, dass er ein Mann der Vergebung ist und ein Mann der Demut. Und wir sind auch hier in diesem Gebet auch gleich schon beim nächsten Charakterzug, weil wir lesen in Vers 10 im gleichen Kapitel noch, als David hier zu Gott betet, was tut er? Und das ist das, was David kennzeichnet, wenn wir die Psalmen lesen. David ist ein Mann, der Gott lobt und anbetet. Eine ganz starke Eigenschaft Davids ist, er lobt Gott. Er geht durch viele Täler, aber seine ganzen tiefen Täler sind begleitet von Lob Gottes. Also schaut nur hier, als David hier bei der Gelegenheit, wo ich gerade gelesen habe, betet, da auch selbst da ein Lob Gottes. David ist komplett geflasht von dem, was Gott tun will in seinem Leben. Und da sagt er, David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Er wusste, von wem alles kommt und er gibt ihm allein die Ehre. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und wir rühmen deinen herrlichen Namen. Also das ist, da haben wir gleich zwei Buchstaben auf einmal, ja. Das ist nicht nur Dank, ja. Also er sagt Danke, aber es ist auch, dass er Gott für sein Wesen lobt, ja. Es ist Anbetung. Sind wir Menschen der Anbetung? Sind wir Menschen des Danks, der Demut, des Vergebens? Das war David, ja. David lobt in seinem ganzen Leben Gott. Er lobt ihn in Verfolgungszeiten. Da gibt es so viele Psalmen, beispielsweise Psalm 59. Da sagt er, ich will deine Macht besingen. Ich will deine Macht besingen, mitten in der Verfolgung. Ich habe mir das noch nicht aufgeschrieben, mit einer fröhlichen und zuversichtlichen Grundhaltung drückt er sein Vertrauen zu Gott aus und ehrt ihn damit. Er ist nicht der ständige Nörgler und hätte ich doch und wäre ich doch und könntest du nicht. Er ist ein dankbarer Mensch. Und das kommt in jeder Lebenssituation bei ihm zum Ausdruck. Am Ende seines Lebens sagt er, du hast mich errettet und erhöht. In der Wüste sagt er, ganz bekannter Vers, ich will dich loben mein Leben lang. Das macht David aus, ein Mann des Lobes. Und wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich würde gerne mit euch, eins steht noch aus, das I. Und da kommen wir jetzt aber hin, der I-Punkt, ja, das I-Tüpfelchen quasi. Lass uns Psalm 63 nochmal reinschauen. Psalm 63, weil da sehen wir eine Eigenschaft Davids. Also da betet er mitten in der Wüste, oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, obwohl in der Wüste ist, nicht nach Wasser, sondern nach Gott. Und deine Gnade ist besser als Leben, ich will dich loben mein Leben lang. Und dann sagt er in Vers 9, an dir hängt meine Seele. Und da sehen wir, dass Davids ganzes Sein an Gott hing. Ohne David, ohne Gott konnte David gar nicht. Er hing an Gott, wie so ein kleines Äffchen sich an die Mutter klammert. Und das heißt dranbleiben. Du bist mein Gott. Du bist mein Teil. Ich häng an dir. Und das, was ist das? Was ist das I? Könnten wir sagen. Diese vertraute Beziehung, die hier zum Ausdruck kommt, das ist Davids.
Denn die Pet, ja. Das ist sein Sein, das ist er als Mensch, ja. Er hängt an Gott.
Lesen wir noch Psalm 18 dazu. Und da kommt ein Wort vor, was diese Identität ganz stark ausdrückt. Psalm 18, Vers 2 und Vers 3. Ich will dich von Herzen lieben. Er will nicht nur das Gesetz treu halten, sondern ich will dich von Herzen lieben. O Herr, meine Stärke, nicht meine Stärke, du bist meine Stärke. Wegen dir bleibe ich dran. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels. in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. 9-mal sagt David, hier bringt er hier starke Ausdrücke für Gott. Fels, Horn, und das ist Gott für ihn. Du bist mein Halt, du bist meine Burg, ja. Er identifiziert sich völlig mit Gott und seinen Wegen. Gott ist ihm alles. Er verbindet sich mit Gott und seinen Zusagen. Gott ist sein Glück. Er hängt an Gott. Und das macht David aus, ja. Also wenn wir schauen, der Sturz, dieser tiefe Sturz und was zeitlebens Riss in seiner Rüstung ist, ne? Und das ist ein Problem. Aber trotzdem lesen wir von David, dass er die Dinge immer wieder in die Vergebung gebracht hat. Dass er ein demütiger Mensch ist. Dass er über all dem Gott auch lobt und danken kann. Ihm die Ehre gibt. Und seine Identität in Gott ist. Ja? Und ich denke, das ist Gott, was Gott sieht. Er sieht in Davids Herz. Und das lässt David an Gott dranbleiben. Ja? Und vor allem Psalm 23, der bringt es so zum Ausdruck, ja, wie ein Schaf und ein Hirte. Ja, er weiß, Gott, der Hirte, ist mein Herr. Und ich gehe ihm nach durch die Täler. Psalm 23 könnte man überschreiben mit dranbleiben, ja. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ja, Gott ist derjenige, der ihn von klein auf gesehen hat, ihn geführt hat, und der David zum Ziel gebracht hat. Und ich denke, von diesem David, von seinem Charakter, dürfen wir heute Abend lernen. Wir dürfen mit Gott, wir lesen im Psalm 18, mit meinem Gott, das steht auch in diesem Psalm 18, den ich gerade gelesen habe, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja? Wenn Gott dieser mein Gott ist, dann werden auch die Hürden in meinem Leben zu überspringen sein. Dann darf ich mit meinem Gott auch über diese Hürden und über diese Mauern springen. Er ist unsere Kraft, unser Horn, unser Heil. Gott hält an dir fest. Er liebt dich nach wie vor. Er lässt dich nicht fallen. Klammer dich an diesen Gott. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorbild von David. Wir danken dir, dass er ein Mann der Vergebung war und der Demut, dass er dein Angesicht immer wieder gesucht hat, dass er gar nicht anders konnte, als sich an dich zu hängen, dass du sein Heil, sein Schutz, sein Alles warst, dass er mit dir über Mauern springen konnte. Herr Jesus, so wollen wir auch von diesen Charaktereigenschaften lernen. Herr Jesus, wir wollen auch dann, wenn wir in unserem Leben abgestürzt sind, wenn uns Dinge nachhängen und du weißt, wo der Riss, wo die Gefahren in unserem Leben sind. Herr Jesus, wir wollen dem arglistigen, dem hinterhältigen, dem listigen Feind, möchten wir entlarven in unserem Leben, dass er uns dann nicht zu Fall bringen darf. Wir möchten ihm widerstehen und an diesem bösen Tag möchten wir feststehen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir so wie David an dir dranbleiben können und gut abschließen dürfen. Amen. Ich habe noch einen Hinweis. Und zwar, ich werde heute meinen rot-weiß-roten Tisch da hinten abbauen. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch so ein Kärtchen von unserer Familie mitnehmen, weil dranbleiben ist für uns auch ein Thema. Gell? Wir haben genug Entmutigung auch in Österreich. Und wenn ihr so ein Kärtchen mitnehmt und für uns betet, ja, dass wir dranbleiben. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir gegenseitig Fürbitte tun, dass wir dranbleiben können.